Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Dominik Miller. Unser Thema heute in der Lebenshilfe sozusagen in Vorschau auf den Muttertag. Unser Thema ist die Mutter Gottes und das Leitbild dieser Sendung ist Mutterschaft nach dem Vorbild Mariens. Jetzt kommen sicher bei vielen Hörerinnen und Hörern etliche Bilder sozusagen vor dem geistigen Auge, treten vor sie das Bild der eigenen Mutter, das Bild der, oder die Erinnerung an die Beziehung zur eigenen Mutter oder auch jetzt übertragen weiter natürlich auch auf die Eltern. Aber auch diejenigen Hörerinnen, die selbst Mütter sind, mit allen Sorgen und Nöten, aber auch den vielen Freuden, die sie als Mutter haben mit ihren Kindern, inwieweit da eben auch die Mutter Gottes, die ja auch Ehefrau des Josef war, aber eben Mutter des Herrn und die einfach das entscheidende Ja gesprochen hat, als der Erzengel zu ihr kam und sie fragte, ob sie Teil des Planes des Herrn sein möchte. Diesen Bogen möchte der Referent unserer heutigen Sendung aufspannen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Pater Hubertus Freiberg. Er ist Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Das gehört zur Diözese Rottenburg-Stuttgart. Pater Hubertus, ich grüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe.
Grüße Gott, Herr Miller, und grüße Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Habe ich so bei meinen Gedanken zur Mutter Gottes so ein bisschen auch Ihre Gedanken mit einfließen lassen oder haben Sie da Einwände? Oder habe ich was Entscheidendes vergessen, Pater Hubertus?
Ich will mal so sagen, es wäre vermessen zu denken, wenn man innerhalb von 5 Minuten die Mutter Gottes und die Mutterschaft Mariens benennen würde. Da könnten wir wahrscheinlich ein Jahr lang 24 Stunden senden und hätten das immer noch nicht ganz ausgeschöpft. Aber ich denke mal, der Ansatz ist ganz richtig, den Sie da gewählt haben. Es ist vielleicht für die Zuhörer ein wenig merkwürdig, dass sich zwei Männer miteinander unterhalten über die Mutterschaft und das Vorbild Mariens der Mutterschaft. Aber ich möchte gerne den Zuhörern heute ein bisschen etwas über die Mutterschaft Mariens erzählen, anhand des freudenreichen Geheimnisses oder der Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes und noch verschiedene andere Stellen, in denen Maria im Heiligen Schrift vorkommt, um daran festzumachen, was theoretisch, wir sprechen es natürlich nur ein bisschen theoretisch auch an, was Mutterschaft auch für uns heute hier sein kann.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass zwei Männer unterhalten sich über die Mutterschaft und die Mutter Gottes. Inwieweit kann denn sozusagen die Mutter Gottes eben auch für die Väter, Ehemänner und Männer einfach da auch ein Vorbild sein? Also sind wir jetzt sozusagen als Männer völlig außen vor?
Nein, ich denke, dass auch als eine Hilfe ist zu verstehen, wie Maria Mutterschaft lebt, um somit auch den heiligen Josef nachzuahmen, der die Vaterschaft hier auch vorbildlich gelebt hat. Und dadurch auch zu erkennen, sage ich mal, was wir auch, wenn wir als Eheleute sind, wie wir als Ehemänner, sage ich mal, auch die Erwartungen an die Partnerin als Mutter auch stellen können und vielleicht auch versöhnlicher manchmal auch mit unseren Müttern sind, wenn wir da vielleicht Mangel erlebt haben, dass unsere Erwartungen oftmals ja auch sehr überzogen sind, was Mütter eigentlich tun sollen. Also ich denke, es ist sowohl für Männer als auch für Frauen sicher eine Menge dabei. Gerade wenn wir auch am Ende über Maria, Mutter der Kirche sprechen, da ist sicherlich erst recht vieles dabei. Und ich glaube, dass der wesentliche Ansatz, warum wir gut auch als Männer darüber sprechen können, der ist, dass Jesus, als er in dem Haus eines Freundes ist und ganz viele Menschen um ihn herum sind, sodass kein Durchkommen ist und Maria und seine Verwandten zu ihm kommen, dann die Leute sagen, deine Mutter steht da, die will dich holen. Und dann fragt Jesus, wer ist mir Mutter, wer ist mir Bruder, wer ist mir Schwester? Derjenige, der den Willen des Vaters tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt also, Christus tut die Mutterschaft nicht einfach nur an die biologisches Gebären eines Kindes knüpfen, sondern erst in erster Linie einmal an das tun zu wollen, was der Wille des Vaters ist. Und eine kleine nette Anekdote vielleicht. Ich habe auch vor einigen Jahren in einer Pfarrei in Villingen, wo die Fasnacht groß geschrieben ist, auch zu diesem Sonntagsevangelium einmal gepredigt, dass wir eben alle auch die Mutterschaft Jesu erleben können und Jesus in die Welt gebären, dann, wenn wir den Willen des Vaters tun. Und immer wenn wir dieses Ja Mariens nachsprechen, wir eigentlich dazu beitragen, dass Christus in die Welt kommen kann. Und dann habe ich wohl in der Predigt gesagt, also auf, lasst uns Mütter Jesu werden. Und da wurde ich also eine ganze Fasnachts- oder Karnevalssession lang immer wieder in verschiedenen Vorträgen der Fasnacht lustig gemacht, dass ich nun also als Mutter durch die Welt ziehen wollte. Man hat also gemerkt, dass die Leute da am Sonntag brav in der Kirche waren, aber es dann vielleicht doch nicht auch ganz verstanden haben, was ich da damit sagen wollte, wenn ich sagte, dass wir eben alle Mutter auch Jesu sein können, so wie es Jesus in der Heiligen Schrift uns genannt hat. Ich würde gerne Ihnen also von dieser kleinen Anekdote her in diesem Hinblick können wir eben wirklich auch sagen, dass jeder, ob Mann oder Frau, ob tatsächlich gebärend ein Kind oder wirklich nicht gebärend, wirklich Mutter Jesu sein können. Also Mutterschaft auch leben im gewissen Sinne, weil Jesus uns dazu eingeladen hat, den Willen des Vaters zu tun und ihm da nachzufolgen. Das Vorbild der Mutter Gottes könnten wir nehmen, gerade im Hinblick auf den Muttertag, da möchte ich erstmal allen Müttern schon gratulieren, dass sie Ja zum Leben gesagt haben. Und ich ermutige sie, dass sie jeden Tag neu, auch ich weiß, wie schwierig das oft auch ist, und trotzdem jeden Tag neu für ihre Kinder danken. Denn auch dort, wo Kinder in schwierigen Situationen hineingeschenkt worden sind, in Situationen, wo wir es nicht erwartet oder erhofft haben, dass wir gerade da auch, wenn wir innerlich, was sehr häufig auch ein sehr natürlicher Vorgang ist, erstmal Ablehnung verspüren, dass wir da ganz bewusst diese Kinder auch dankend annehmen und somit auch jeden Tag neu sagen, danke, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe, Herr, aber so wie Maria es auch nicht verstanden hat, dass der Engel bei ihr plötzlich dastand, so ist es für uns vielleicht oftmals auch ein ganz schwieriges Erleben, aber auch ein frohes Erleben oft, so dass wir trotzdem Ja sagen. Also erstmal eine Gratulation an alle Mütter und an all diejenigen, die sich etwas scheuen, Mutterschaft anzugehen, eine Ermutigung, dass das wirklich auch eine gute Gabe ist und der Herr auf jeden Fall jeden auch begleitet, wenn er diesen Weg geht, dieser Bereitschaft, den wir ja auch in der Ehetrauungsformel bereit erklären, uns zu Kindern Ja zu sagen und eben nicht nur zu einem geplanten oder sonst wie, sondern eben die Kinder, die uns Gott schenken mag. Also dieser Mai-Monat ist natürlich auch ein Monat der Mutterschaft, der besonders geweiht Maria als unsere Mutter, Maria als Mutter der Kirche. Und daher ist es schön, wenn wir uns anschauen, wie Maria ihre Muttersein lebt, um somit auch zu verstehen, dass dort, wo ich vielleicht Mangel an erlebt habe, weil meine irdische Mutter dieses oder jenes nicht vermochte, so wie ich es gerne hätte oder wie es auch gedacht ist, aber auf unterschiedlichen Gründen sie es nicht vermochte, dass ich doch weiß, dass da die himmlische Mutter mir auch Mutter ist. Vielleicht fangen wir gerade einfach mal an mit den freudenreichen Geheimnissen. Das erste Geheimnis des freudenreichen Rosenkranzes heißt ja, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Maria empfängt also ihr Kind. Sie wird gefragt und ihr angekündigt, Verkündigung des Herrn, 25. März feiern wir das Jahr, dir soll der Heiland geboren werden. Und jetzt können wir sagen, Maria erschrickt erstmal. Wie wird das geschehen? Und So erleben wir häufig auch, dass Menschen erschrecken, wenn sie gewahr werden. Ich eben habe ein Kind empfangen. Da müssen wir natürlich die ganze Frage vielleicht auch bei einer anderen Gelegenheit mal stellen, wie leben wir unsere Geschlechtlichkeit außerhalb der Ehe, so dass das Erschreckensmaß vielleicht dann auch manchmal ein bisschen geringer wird, aber das nur an der als Randbemerkung. Maria sagt ja, das heißt, ihr wird dieses Kind anvertraut. Es ist also so, dass nicht das Kind, das Maria jetzt unter ihrem Schoß trägt, ein Kind ist, das sie geplant hat, das ihr passend in den Lebensabschnitt reinging, das ihr passend zu dem jeweiligen Lebensabschnittsgefährten passend war, sondern sie hat Ja gesagt mit auch dieser völligen Hilflosigkeit, was wird alles mit mir geschehen? Diese Situation damals, wir brauchen sie nicht ausweiten, war natürlich für eine junge Frau, die ein uneheliches Kind bekam, schrecklich. Steinigung drohte ihr. Und sie sagt, ja, ich bin bereit.
Das ist doch eigentlich ein völlig uneingeschränktes Ja zum Leben, das Maria da spricht.
Ein unglaubliches Ja zum Leben.
Weil sie sagten ja selber, also es droht ihr als Konsequenz, kann ihr der Tod drohen durch Steinigung, dass sie wirklich verurteilt wird von den Menschen. Also es ist ein vollkommen selbstloses Ja zum Leben, das auch das eigene Leben in die Waagschale wirft und riskiert damit, oder?
Und das erleben wir ja bei Müttern bis zur Geburt hin und auch im Geburtsvorgang. Oftmals ist das ja ein sehr kippeliger Vorgang.
Jede Geburt ist eine Gefahr.
Eine große Gefahr, und dann das Leben danach wird ja manchmal mit Jahr zu Jahr auch noch aufregender. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen dazu. Also das muss man wirklich sagen, dieses Jahr Mariens ist unglaublich, ein Vertrauensakt. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, einzuüben, dieses Vertrauen auf Gott, egal was mir jetzt geschieht, er ist dabei, er wird es mit mir tun, weil dieses Kind, natürlich, weil wir es gezeugt haben, vielleicht in der Sünde, vielleicht auch nicht, und vielleicht in der Ehe, egal wie es gezeugt worden ist, egal, sagt Jesus zu diesem Kind, du bist mein, ich habe dich gewollt, ich liebe dich. Und das, glaube ich, das ist ein wesentlicher Aspekt für unsere Überlegung auch zum Thema Mutterschaft. Dieses Kind ist Maria anvertraut. Sie hat es also nicht geplant. Es ist kein, wir sagen ja manchmal, Kinder sind ein Geschenk Gottes, sicherlich auch. Aber ich möchte eher noch sagen, es ist eine Leihgabe, ein Lehen quasi, könnten wir sagen. Gott leiht den Eltern dieses Kind, er vertraut es ihnen an. Es ist nicht ihr Eigentum, nicht ihr Besitz. Dieses Kind muss nicht werden, wie ich es mir vorstelle, sondern ich darf helfen diesem Kind, dass es so wird, wie Gott sich dieses Kind vorstellt. Und das entlastet, glaube ich, Eltern vielleicht auch, wenn sie nicht denken müssen, das Kind muss so werden, wie ich es mir vorstelle.
Wie kann ich mir denn das vorstellen? Ist doch eigentlich unerhört. Also einerseits vertraut sich Maria ganz Gott an, aber andererseits, ich meine, Gott vertraut sich auch voll Maria an. Ich meine, er wird Mensch in ihr, und wenn Maria jetzt irgendwie Dummheiten macht oder ihr was passiert, er vertraut sich voll ihr an. Was heißt das eigentlich für uns?
Also das heißt für uns, dass er, sage ich mal, und das ist für jeden Menschen auf dieser Erde gleichgültig, dass er eigentlich alles dran setzt, um für diesen Menschen da zu sein. Das heißt, er entäußert sich auch, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Das heißt, er begibt sich auch in diese Gefahr, Mensch zu werden, die ja für ihn tödlich auch endet. Er begibt sich aber auch in die Gefahr, in der Taufe sich einem Menschen zu schenken. Er begibt sich in der Gefahr in der Eucharistie, welch unglaubliches Vertrauensakt Gottes ist zum Beispiel in dem Priester, wenn wir das Priesterjahr feiern, zu sagen, dass Gott sich ganz in diesen Priester hineinschenkt, dass der als alter Christus, als ein anderer Christus quasi die Sakramente spenden kann und sagen kann, ich spreche dich los, dies ist mein Leib. Also da merken wir, mit welcher Hingabe Gott alles dann setzt, für den Menschen da zu sein. Und da hilft er auch uns. Also Maria hat er nicht im Stich gelassen, sondern er geht auch mit Maria diesen schweren Weg. Und so denke ich, wenn wir wirklich, und das kommt jetzt auch in den nächsten Geheimnissen dann durch, wenn wir da sehen, wie Maria auch handelt, dann merken wir, dass Gott eben den Menschen, auch wenn das in Not ist, nicht alleine lässt. Vielleicht schauen wir das zweite Geheimnis an, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Also hier merken wir auch schon, dass Maria auch in der Schwangerschaft, und das ist vielleicht auch eine Entlastung für manche Mütter, die auch gerade in anderen Umständen sind. Wir machen hier im Haus bei uns dreimal im Jahr auch eine werdende Elternsegnung, wo wir gerade auch Mütter und Väter segnen in dieser Zeit der Schwangerschaft, dass sie da auch viel Gelassenheit haben. Also zu entdecken, die Schwangerschaft ist das eine, es ist keine Krankheit, es ist nicht etwas, was mich ununterbrochen besorgen muss, sondern hier erleben wir Maria, die auch über sich hinausschaut und zur Cousine, zu der alten Base Elisabeth geht, um bei ihr auch sozial tätig zu werden, sage ich jetzt mal ein bisschen hochtrabend, also auch von sich aus wegzuschauen und gleichzeitig auch Elisabeth praktisch diese Freude mitzubringen, ich bringe ein Kind mit. Und wir kennen ja das Magnificat, dieses Loblied Mariens, das sie singt bei Elisabeth: meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt in Gott, meinem Retter. Also auch da zu entdecken, Maria nimmt auch in dieser schwierigen Situation all das, was ihr passiert, lobend an. Und da möchte ich den Müttern auch vielleicht den Trost machen, dass man nicht diese Besorgnis bei all den Untersuchungen, heutzutage gibt es ja unglaublich viele Untersuchungen, und dann ist ja immer die Frage, was mache ich, wenn jetzt da was Schlechtes dabei herauskommt. Ich erinnere mich, meine Mutter erzählte mir, dass ihr erstes Kind 1949, dass sie zum ersten Mal zum Arzt ging, als sie im 8. Monat schwanger war. Also da merkt man auch dieses Vertrauen, dieses Kind schenkt Gott, also wird es auch gut werden. Und daher, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht zum Arzt gehen soll, ich will nur sagen, dass man auch Vertrauen haben soll. Das muss ich nochmal ganz deutlich auch benennen. Dieses Vertrauen, der Herr steht mir bei und hilft mir. Also auch da zu entdecken, egal wie das Kind auch sein wird, Gott hat mit dem Kind etwas vor und ich darf es begleiten. Und wir erleben es ja in dieser Begegnung zwischen Elisabeth und Maria, dass beide Kinder einander begegnen und Johannes vor Freude hüpft. Also auch da merken wir, dass dieses ein Kind unter dem Herzen zu tragen, wirklich das Kind sehr vieles wahrnimmt und erlebt und daher auch diese Zeit der Schwangerschaft eine wichtige Zeit ist, wo man schon mit dem Kind beten und sprechen kann, sich freuen kann und das immer wieder segnen kann, so dass wirklich auch ganz viel Gnade da schon strömen kann.
Also dass man sich sozusagen am Vorbild des im Mutterleib hüpfenden Johannes gewahr werden kann, obwohl das Kind noch nicht da ist oder auf der Welt ist. Es ist in mir und es lebt und ich kann mit ihm kommunizieren und ich kann ihm auch all meinen Segen schon schenken. Es ist da, es ist nur noch nicht auf der Welt sozusagen.
Das ist bei dieser unglaublichen Frage der Abtreibung, die ja ein unerträgliches Unrecht schlechthin ist, in der Tat so, dass wir wirklich einen Menschen, der mit dem man kommunizieren kann, der Dinge wahrnimmt, dass wir da plötzlich eine Rechtsregelung haben, wo Leben getötet werden kann. Und da merken wir, das ist immer Untergang der Zivilisation, wo Menschen plötzlich sich das Recht rausnehmen, über das Leben eines anderen zu entscheiden. Also da müssen wir ganz nüchtern sehen, dass das absolutes Unrecht ist.
Wenn wir nochmal den Blick werfen auf die Begegnung der zwei Frauen, Maria und Elisabeth. Was glauben Sie denn persönlich, was werden sich die beiden wohl gesagt haben? Sie haben eingangs gesagt, für die Maria war das ja eine völlige Überraschung. Ja, das Kind ist nicht geplant und auf einmal, ja, sagt Gott zu dir, ich habe was mit dir vor, sagst du ja? Und sie sagt ja, es kommt völlig unerwartet. Und für die Elisabeth ist ja der Johannes auch unerwartet. Es ist ja die alte Base. Sie und ihr Mann Zacharias haben ja nicht mehr wirklich mit Kindern gerechnet. Und auf einmal wird dem Zacharias im Tempel die Geburt eines Sohnes verheißen. Und das ist ja für ihn so unglaublich, dass er zweifelt und prompt mit Stummheit geschlagen wird. Was werden sich die beiden Frauen wohl gesagt haben? Was glauben Sie?
Ja, also das ist wirklich das Merkwürdige, dass die beide ja in ganz schwieriger Situation sind. Die Elisabeth mit auch dem Abschluss ihrer Familienplanungsphase und jetzt doch noch dieses Kind. Und da singen sie dem Herrn ein Loblied. Also sie treffen sich nicht und sagen, Mensch, was ist mir passiert, das ist ja furchtbar und jetzt kommt doch das Kind und was sollen wir jetzt auch und was denken jetzt die Menschen und ach, das ist ja ganz schwierig. Sondern sie stimmen den Lobpreis ein. Elisabeth weiß auch auf wundersame Weise, dass Maria ihr den Retter bringt. Wie kommt es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also sie hat schon eine Ahnung, eine Erkenntnis. Ohne jetzt zu sagen, ja, dein Kind wird sicher was ganz Besonderes, meins nicht so, wie deins besser ist, meins schlechter, sondern gar nicht, sondern sie begegnen einander in großer Nüchternheit, denke ich mal, und eben nicht problemorientiert, sondern zukunftsorientiert, was können wir gemeinsam tun, damit es unser Leben und das Leben der Kinder in guter Weise gelingen kann.
Und das, was sie als erstes tun, ist erstmal Gott loben.
Genau.
Das ist ja echt eine Strategie für uns. Fällt uns denkbar schwer, glaube ich.
Wir fragen immer, warum, und und blicken damit zurück und haben eine große Lust am Negativen, dass wir auch das Negative beachten. Das ist jetzt ganz ungeschickt. Wir haben doch schon die Reise geplant oder jetzt bauen wir das Haus gerade oder jetzt ist der doch in der Ausbildung oder jetzt ist dieses oder jenes. Es ist die Frage, ob Kinder wirklich geschickt kommen. Und manchmal denke ich, die Kinder, die ungeschickt kommen, die sind, das ist vielleicht der Humor des lieben Gottes, manchmal besser dran als die, die wirklich exakt geplant sind. Da warne ich auch noch mal davor, die Kirche lehnt ja alle künstlichen Reproduktionsmethoden ab, aus gutem Grund, dass eben wirklich auch diese Einheit von Liebe und Sexualität bewusst wird und auch um vor diesem Kind diesen Erwartungsdruck zu nehmen, wir haben jetzt da ein Kind gemacht, sagt man ja auch manchmal im Sprachgebrauch, was eigentlich ein schreckliches Wort ist, weil wir da so viele Erwartungen gleich auf dieses Kind hineinlegen, dass dieses Kind überfrachtet wird mit Vorstellungen, wie wird mein Kind, da haben wir jetzt schon so viel Geld investiert, das muss jetzt auch gut werden. Also ich übertreibe und überziehe, aber ich habe das alles schon erlebt, daher kann ich das so sagen. Wir sprechen natürlich jetzt auch immer ein bisschen von den Extremen, von dem ganz normalen Familienleben, das ist natürlich immer ganz marianisch mit eingeschlossen. Also verzeihen Sie, wenn ich da auch ab und zu mal so Extrembeispiele nenne, aber ich denke, das gehört auch dazu, weil das ja unsere Sorge ist, dass da Dinge geschehen, die eigentlich nicht nach dem Heilswillen Gottes passieren. Ja, und dann wäre das dritte Geheimnis, Maria, den du, Jungfrau, geboren hast. Dieses Ja Mariens wird wirklich Fleisch. Dieses Einstimmen Mariens mit dem Willen Gottes wird wirklich so, dass er in die Welt hineinkommt und sich so, wie wir es vorher schon gesagt haben, so ausliefert, dass Maria er total angewiesen ist auf die Mutterschaft Mariens. Ja, wenn Maria ihn nicht wärmt, ihn nicht nährt, ihn nicht begleitet, dann ist er völlig hilflos und nackt. Und Maria umfängt dieses Kind und trägt es in diese Welt hinein. Und das glaube ich, dass das auch dieses Bild der Mutterschaft ist, dieses Kind wirklich zu gebären und in die Welt hineinzutragen. Und wirklich auch zu entdecken, dieses Kind ist da und ich schaue auf dieses Kind und sage, aha, Herr, was willst du mir durch dieses Kind sagen? Ich tue meinen Teil für dieses Kind beitragen, tu du bitte deinen Teil dafür beitragen und lass mich ein guter Raum sein, in dem dieses Kind wirklich in diese Welt hineinkommen kann. Ich durfte einmal vor einigen Jahren, als ich ein Praktikum im Krankenhaus machte, bei 3 Geburten dabei sein. Und da habe ich auch diese unglaubliche Hingabe einer Mutter erlebt und zum ersten Mal verstanden bei dem Geburtsvorgang. Adrien von Speyer empfiehlt Priestern, dass sie das mal auch erleben sollten, dass einer gibt sein Leben für den anderen, dass das so hautnah in diesem Geburtsvorgang erlebbar ist. Also auch, und das denke ich, das macht diesen Muttertag, der mit rosaroten Herzen und Zuckerkuchen gefeiert wird, eigentlich geradezu lächerlich, weil dieses unglaubliche Geschenk, dass ein Mensch so bereit ist, sich ganz hinzuschenken, dass das Leben in diese Welt kommt, das ist schon großartig. Und daher ist wirklich die Heiligung der Mutterschaft etwas Kostbares. Und wenn wir es heute ein bisschen oder sehr stark, auch im politischen Sinne, eigentlich nur abwerten und wenn man von Mutterschaft spricht, man schon immer gleich Küche, Herd und Kirche mit benennt, dann muss man sagen, das ist eigentlich eine Unverschämtheit, sondern diese Mutterschaft einer jeden Mutter muss in großartiger Weise geachtet sein und deswegen denke ich auch dieses Gebot, deine Mutter zu achten, damit du das Leben hast und ein langes Leben hast, wie es in den Geboten heißt, das hat sicherlich den Grund, weil die Mutter wirklich und nicht nur in dem Geburtsvorgang, sondern oft ja viele Nächte, die sie nicht schlafen kann und viele Tage, in denen sie sich Sorgen macht, also da auch immer wieder neu quasi dieses Kind mit Schmerzen in diese Welt hineinschenkt.
Pater Hubertus, jetzt haben Sie gerade ein heftiges Wort gesagt mit der Heiligung der Mutterschaft. Wie können Sie das noch mal ein bisschen ausbreiten? Wie meinen Sie das, dass Mutterschaft, ja, meinen Sie damit, dass Mutterschaft auch heiligmäßig ist? Und was ist genau damit gemeint?
Also, ich will es mal so sagen, der Zeugungsakt ist ja schon ein unglaubliches Hineingenommensein des Menschen in die Schöpferkraft Gottes. Drum ist ja auch die Sexualität so geheiligt und von der Kirche immer hoch heilig geachtet und deswegen geschützt. Die Sexualmoral der Kirche, wie es jetzt manchmal gefordert wird, muss nicht verändert werden, sondern sie muss gelebt werden. Das heißt, dass wir dort, wo wir die Sexualität achten, wir auch wirklich merken, wir bereiten uns darauf vor, auch mit in diese Schöpferkraft Gottes hineingenommen zu werden. Das ist eine Klammerbemerkung. Das Zweite ist, Mutterschaft ist natürlich dieser biologische Vorgang, aber auch dieser tägliche Vorgang, ein langes Leben lang quasi das Kind zu begleiten, dass es sich entfalten kann. Und daher denke ich, wenn wir jetzt heute zum Beispiel diese Frage haben, ist die Mutter zu Hause oder kommt das Kind in die Kinderkrippe, dann ist es ein unglaublicher Eingriff des Staates in die Familie. Und wenn wir ein Kind mit einem Jahr abgeben in die Kinderkrippe, dann sagen alle Entwicklungspsychologen, die heutzutage auf dem Markt sind, dass das Kind dadurch keine Bindungsfähigkeit hat und es damit unglaublichen Problemen für später auch ausgesetzt ist. Das heißt, wenn wir heute jemand, ein Politiker sagt, ich bin dafür, dass wir ein Erziehungsgeld für Mütter für 3 Jahre oder für noch mehr Jahre haben und Rentenansprüche, dann wird der schlecht gemacht nach alter Väter-Sitte und so weiter. Oder wenn eine Frau sagt, ich habe 3 Kinder und bin zu Hause und nur Hausfrau, dann heißt es, was, du bist immer noch zu Hause? Statt zu sagen, Mensch, das ist ja beeindruckend, dass du dein Leben schenkst, damit neues Leben in ganz vielfältiger Weise, meine ich jetzt Leben, auch möglich ist. Also daher denke ich, können wir eigentlich nur in jeder Möglichkeit, wo wir Müttern oder Frauen auch Mut zu machen, Mutter zu sein und ganz bewusst auch ihr Leben zu schenken, um dieses Leben hin zu entfalten, dann glaube ich, dass eine Frau sich mehr entwickelt und entfaltet, wenn sie einige Kinder hat, als wenn sie an der Kasse sitzt oder irgendwo in einer Arbeit arbeitet, dass sie dann vielleicht für sich persönlich manchmal schneller positive Aspekte erleben kann. Das mag sein, aber grundsätzlich denke ich, dass dieses Geschenk, diesen Kindern zu machen, da zu sein für sie, auch wenn sie noch schon größer sind, ist so kostbar, dass das sehr viel wertvoller ist und der Staat es wirklich unterstützen müsste und wir alles dran setzen müssten, dass nicht teures Geld in Kinderkrippen gelangt, sondern dass teures Geld den Eltern zur Verfügung gestellt wird, dass die Mutterschaft oder Elternschaft leben können.
Jetzt mal noch ein ganz anderer Aspekt. Also Sie haben gesagt, dass die Heiligung der Mutterschaft auch darin begründet ist, in der Hingabe der Mutter. Also dass sie wirklich auf Karriere, Beruf und teilweise eben natürlich auch Ansehen, Sie haben das ja anklingen lassen, was, du arbeitest immer noch nicht, ja, dass sie auf solches Ansehen verzichtet. Also dass die Heiligung der Mutterschaft sozusagen auch aus diesem Verzicht, auch aus der Hingabe heraus passiert. Und was bedeutet denn das eigentlich jetzt so auf einer geistlichen Ebene für die Beziehung, ja, Mutter-Kind, aber auch Mutter-Vater, wenn sich hier Menschen für einen anderen hingeben? Welche Chance besteht da auch darin? Es ist ja nicht nur Verzicht.
Nein, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, man muss auf diese Sachen verzichten.
Nee, darauf will ich ja auch gar nicht raus, Pater Hubertus,
dass Mutterschaft einfach wirklich etwas Kostbares ist. Also ich glaube, dass, so wie wir vorher gesagt haben, Maria trägt Jesus zu Elisabeth, sie geht zu anderen, dass die Hingabe das immer das größere Geschenk ist. Viele Menschen erwarten ja, auch vom Partner oder von ihren Kindern, der muss mich doch lieb haben. Und statt zu sagen, ich entscheide mich dafür, den anderen lieb zu haben und mache mich auf den Weg, um dem anderen zu dienen. Also ich will mal so sagen, wenn ich erwarte, ich muss beschenkt werden, schenke aber selber nicht, kann ich auch nicht empfangen. Und ich glaube, dass je mehr ich mich verschenke, desto mehr ich auch empfange. Und das ist, glaube ich, ein geistliches Wirken und Werk, auch wenn ich auch in Partnerschaft erwarte, der andere muss mich doch lieben oder ich erwarte dieses oder jenes, dann eigentlich zu entdecken, den ersten Schritt darf ich machen, ich verschenke mich und segne den anderen, danke den anderen, lobe den anderen und vieles mehr, um somit auch zu entdecken, wie sehr ich eigentlich beschenkt bin. Ich werde immer nur dann beschenkt, oder in den meisten Fällen dann beschenkt, wenn ich eigentlich zuerst der Schenkende bin. Und das ist, glaube ich, eine Lebenserfüllung. Und da können wir auch, weil wir es ja vorher auch von Männern gehabt haben, sagen, also in diesem Sinne, sich zu verschenken, Mutterschaft einzugehen, indem wir einen Raum stiften, dass Leben sich entfalten kann und dass der Einzelne sich entfalten kann. Das kann jeder Meister mit seinen Lehrlingen, das kann jeder Arbeitgeber oder jeder Vorgesetzte mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also in diesem Sinne müssen wir sehr viel mehr, und ich denke auch unsere Wirtschaft leidet darunter, dass wir diesen Aspekt des Lebensraumstiftens und dass ich gucke, welche Kapazitäten, welche Kräfte, welche Charismen hat der Einzelne und versuche, die zum Leben zu führen, ist sicherlich sehr viel fruchtbarer und würde auch manches Unternehmen in ganz andere Blüten führen, als wenn ich sage, du musst das und das und das machen und ich nicht schaue, was kann eigentlich derjenige, den ich da vor mir habe. Und so ist es, glaube ich, auch bei Erziehung mit Kindern, dass sehr viele Eltern Vorstellungen haben, mein Kind muss besser als der und der und der sein, es muss mehr können als ich, es muss es mal besser haben als ich.
Es muss es mal besser haben, genau.
Ja, also das war ja in den 60er, 70er Jahren ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich höre es heute nicht mehr so stark, aber auch da. Also wir haben häufig Erwartungen an Kinder und sind dann enttäuscht, dass mein Kind ganz anders wird. Je mehr wir Kinder haben, desto mehr merken wir auch, dass bei den gleichen Eltern so unterschiedliche Kinder auch hervorkommen. Und da glaube ich, und das wäre vielleicht die Antwort auch auf Ihre Frage, das vierte Geheimnis, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Das bedeutet ja, Maria tut natürlich die Gesetzestreue und bringt ihr Kind in den Tempel zur Beschneidung auch und bringt praktisch somit ihre Frömmigkeit auch zum Ausdruck. Das ist sicherlich das eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, Maria empfängt das Kind von Gott und sie ist bereit, dieses Kind, das sie empfangen hat, wieder Gott hinzugeben als Gabe, zu sagen, es kommt von dir, es ist deins. Und das mache ich hier auch nochmal mir selber, aber auch den anderen zum Ausdruck. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass wir das entdecken müssen, dass wir eigentlich auch unser Kind immer wieder loslassen, indem wir es eigentlich zuordnen, es gehört nicht mir, es ist nicht mein Besitz, es ist nicht mein Eigentum, es ist nur mir anvertraut und es gehört eigentlich dem, von dem es kommt, nämlich Gott. Und dann, wenn wir vorher auch von Heiligung der Mutterschaft sprachen, dann merken wir auch, da ist von Gott Gesandter, der mir auch Dinge von Gott sagen will. Das Kind ist also nicht einfach blöd und ich muss es klug machen, sondern es ist eigentlich eine Gabe Gottes, durch die Gott auch zu mir spricht. Und ich glaube, das erleben ja die meisten Eltern, wenn sie sich darauf einlassen, dass sie unglaublich vieles gelernt haben und lernen durch ihre Kinder, wie die schauen, wie die fragen, wie die auch die Wunden, die Finger auf die Wunden der Eltern legen. Also so kann das Kind eine Bereicherung, eine Reifung auch der einzelnen Persönlichkeit sein. Und ich kann von mir selber sagen, ich habe in der Zeit, wo ich Schulunterricht gegeben habe, häufig vielleicht mehr von den Kindern gelernt als sie von mir, weil ich immer wieder Dinge auch über mich selber erfahren habe, durch das Verhalten der Kinder, an denen ich gemerkt habe, Opsa, da musst du dich ändern, das geht so nicht.
Dieses Aufopfern des Kindes im Tempel, gibt es eigentlich, also dass das einem eben bewusst macht, wie Sie sagten, dass mir das Kind sozusagen nur auf Zeit anvertraut ist und ich schenke es eigentlich dem Herrn wieder, gibt es eigentlich heute ein Ritual oder etwas im Kirchenjahr oder in den Liturgien, was dem ähnlich ist, dass man sich das nochmal sozusagen vergegenwärtigt, weil eigentlich ist es ja im alten jüdischen Glauben sozusagen ja was Großartiges, dass eigentlich so dieses Aufopfern des Kindes sozusagen mit der Beschneidung, der Erstgeborene wird ja nochmal speziell Gott geweiht. Gibt es heute sowas Ähnliches, was uns das vergegenwärtigt, was uns das einfach nochmal klar vor Augen führt? Gibt es da Parallelen?
Ich denke, dass die Taufe natürlich sicherlich ein wesentlicher Aspekt dieses ist, auch das Kind vor Gott zu tragen und Gott einzuladen, hier bringe ich dir mein Kind, zieh du in ihm ein, sei du der Herr dieses Kindes. Das ist wirklich sicherlich ein ähnlicher Aspekt, sage ich mal. Ich möchte aber noch weiterziehen und auch sagen, wenn wir wirklich dieses Kind Gott anvertrauen, dann muss ich nicht schon nach der Geburt planen, in welchen Kindergarten geht er. Es muss unbedingt ins Gymnasium gehen, es soll auf jeden Fall Abitur machen. Sondern wenn ich weiß, es ist ein Kind Gottes, dann muss ich nicht schauen, was stelle ich mir für dieses Kind am besten vor, sondern eigentlich immer wieder auch im Gebet zu fragen, Herr, was willst du, dass diesem Kind möglich ist? Und dass wir dann auch in einer großen Gelassenheit dieses Kind heranwachsen lassen und es fördern in den Begabungen, die es auch hat. Also, dass wir nicht schon im Kindergarten denken, das muss unbedingt aufs Gymnasium gehen und wenn es auf die Hauptschule geht, ist es ganz schlecht und benachteiligt oder auf die Realschule oder wo auch immerhin, Sonderschule, sondern dass wir eigentlich wirklich versuchen, diesem Kind zu helfen, sich zu entwickeln und dadurch seine Stärken auch zu fördern. Wir tun ja nicht selten, das hat mich immer in der Schule auch geärgert, dass wir nicht die guten Fächer auch gefördert haben, sondern ich musste immer in, in Englisch mehr und mehr pauken, wo ich schlecht war. Und in den anderen Sachen, die mir Spaß gemacht haben, sollte ich nicht so viel machen, dass ich ja nicht in dem anderen so schlecht bin. Und da glaube ich auch, dass wir wirklich, wenn wir das Gute fördern in den Kindern, auch durch Grenzen setzen und viele andere ganz konsequente Erziehung gehört natürlich dazu. Man muss natürlich auch diesen Rohdiamanten schleifen, sage ich jetzt mal. Aber da glaube ich, dass praktisch dieses Opfern auf Gott hin, ihm das anzuvertrauen, uns auch in die Gelassenheit gibt, ich muss nicht aus meinem Kind etwas machen, sondern ich darf es wie ein Gärtner, sage ich mal, begleiten und dann zu sehen, was ist der beste Platz, damit dieses Kind, dieses einzelne Kind heranwachsen kann. Ich werde ein Gewächs, was im Schatten wachsen muss, nicht in die pralle Sonne tun und ein Gewächs, was in der Wüste im Sand wächst, nicht in ein Sumpfgebiet pflanzen. Wenn das passiert aber, dümpelt es vor sich hin oder geht es ein. Also da merken wir auch an dieser Hingabe Mariens, entspann dich, du musst nicht aus deinem Kind etwas machen, sondern du hast es anvertraut bekommen, du kannst deinen Teil beitragen. Natürlich hat Maria und Josef das Kind erzogen, es hat sie ins Gebet hineingeführt, ins Schreiben und Lesen und all diese Sachen, selbstverständlich, notwendig, aber immer wieder auch den Blick von Gott her kommen lassen und nicht so sehr für sich selber. Und das zeigt es dann auch bei dem letzten Gesetz des freudenreichen Rosenkranzes, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Dort, wo die Mutter und natürlich auch der Vater, immer impliziert auch, wo die Mutter im Gebet mit Christus den Weg geht mit diesem Kind, dort erfährt sie auch, dass sie ihr Kind empfängt, dass sie es wiederfindet. Dieser 12-Jährige im Tempel ist praktisch wirklich von den Eltern so hin erzogen worden, dass er wirklich Gott als Vater weiß und das weiß, das ist meine eigentliche Herkunft. Das ist mein eigentliches. Und wenn Eltern das schaffen würden, dann hätten sie zum Beispiel überhaupt keine Kinder mit Minderwertigkeitskomplexen. Dann muss ich nicht sagen, ich bin nur ein dieses Kind oder nur meine Eltern haben nur das gemacht, sondern ich weiß, ich bin von Gott gewollt und geschaffen und gehe auch meinen Weg. Und die Eltern finden mich da und nehmen mich mit und freuen sich darüber, dass das Kind auch seine eigenen Beziehungen zu Gott hat, seine eigene Fähigkeit entdeckt, zu denken, zu reden. Und somit eigentlich auch merken, ja, mir ist Erziehung auch gelungen. Also das wären so ein Überblick über die freudenreichen Geheimnisse. Und da würde ich gerne noch zwei Aspekte dazu nehmen. Da haben die Zuhörer zwar nicht mehr so viel Zeit, aber das war mir noch wichtig, das noch zu sagen. Und zum einen das erste Wunder, das beschrieben wird im Evangelium bei der Hochzeit zu Kana, heißt es, Maria war eingeladen, also wird hier auch zuerst die Mutter genannt und dann der Sohn. Und da sagt, erkennt Maria zum ersten Mal, sie haben ein Problem, sie haben keinen Wein mehr. Und sie sagt Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, es ist noch nicht, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann sagt sie zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also, und ich erlebe viele Mütter und viele Eltern, dass die Probleme, wenn die jetzt zum Beispiel Kinder haben, die Probleme der Kinder lösen oder sagen, jetzt mach doch mal oder tu doch mal. Oder dann eben das machen, was das Kind eigentlich tun sollte. Und da entdecken wir, dass Maria eigentlich einen Hinweis gibt, schau mal, hier ist das Problem, aber auch dann diesem Kind, junger Mann damals schon, erwachsener Mann, der dann sagt, sie selbstständig handelt. Das heißt, durch diese Initiative Mariens macht Christus sein erstes Wunder, ja, er schenkt sein erstes Wunder, diese Vermehrung des Weines. Und Maria sagt nicht, du musst das und das machen oder jetzt mach doch mal oder tu doch mal, sondern sie stellt das nur dar und lässt diesen Sohn gewähren und hat dieses Vertrauen auch in diesen Sohn, dass er dann das Richtige macht und hat so ein großes Vertrauen, dass sie den Dienern sagen kann, was er euch sagt, das tut. Und sie kümmert sich also nicht um die Details. Und das, denke ich auch, könnte für manche Eltern auch entspannter werden, dass Kinder altersgemäß auch verantwortlich und eigenverantwortlich sind für ihre Aufgaben und dann die Eltern nicht reinquatschen, das hättest du aber so oder so oder so machen sollen, sondern altersgemäß dann eben auch das Kind manchmal Dinge machen zu lassen, wo man selber sich wundert, aber dann auch die Verantwortung diesem Kind überträgt. Und der zweite Aspekt, den hatten wir auch schon bei dieser Frage der Hingabe und auch der Mutter der Kirche, Marias Platz unter dem Kreuz. Da sehen wir auch, Maria ist dabei, sie leidet mit, sie gebiert gleichsam neu im Schmerz die Kirche. Christus schenkt vom Kreuz herab, das ist die Geburtsstunde der Kirche, könnten wir auch sagen, der Sakramente. Und Maria gebiert hier neu nochmal Christus mit in diese Welt. Was sie aber nicht macht, ist, sie beschimpft nicht die Römer, sie beschimpft nicht den Hohen Rat, sie schreit nicht rum, sie versucht nicht alles in die Bewegung zu setzen, dass das nicht passiert, sondern da ist sie auch ganz hineingenommen in dieses Vertrauen Gottes, denn was Gott ihr verheißen hat, das wird geschehen, auch wenn sie es jetzt so vielleicht nicht sehen kann und es nur mit ertragen kann. Und daher können wir sagen, Maria ist in der Tat die Mutter der Kirche und schenkt uns quasi auch den Raum zum Leben und in die Kirche hinein werden dann die Glieder der Kirche auch hineingeboren durch die heilige Taufe. Und Maria ist gleichsam mit ihrem schützenden Mantel bei uns. Also ich glaube, dass man anhand dieser Betrachtungen vielleicht sehen kann, dass wir uns auch als Eltern häufig entlasten können, dass wir unglaublich vieles tun. Es ist wirklich eine unglaubliche Hingabe und Herausforderung an die Eltern, aber eben auch eine Entlastung dadurch, dass ich nicht etwas verzwingen muss, nicht etwas planen muss, nicht etwas durchorganisieren muss, sondern ich auch den Raum geben kann, dass Dinge wachsen können. Und wenn es auch erst mal scheint, es wächst nicht so, wie ich es gerne hätte, dann zu entdecken, der Herr führt aber wirklich diesen Weg, so dass es auch gut gehen kann.
Mit Maria als Mutter der Kirche, also eigentlich hörte sich jetzt ihr Vortrag und ihre Gedankengänge eigentlich eher an wie ein Eltern-Kind-Ratgeber. Ich habe das noch nie so gesehen, dass der freudenreiche Rosenkranz ja eigentlich auch ein Elternratgeber ist. Aber das ist ja auch ein Teil dieser Meditation.
Ja, es ist sicherlich ein Aspekt unter ganz vielen. Mir ist es auch noch nie so bewusst geworden wie jetzt in der Vorbereitung. Ich denke, und da merkt man, dass Glauben und Maria und die Kirche eben nicht etwas Theoretisches sind, sondern etwas Notwendiges, Erkennbares für unseren Alltag, eine Hilfe ist und auch die Grundlage. Und deswegen ist es völlig unsinnig, auch aus der Kirche auszutreten oder an der Kirche zu leiden. Natürlich leiden auch Eltern an ihren Kindern, natürlich leiden wir auch an manchen Aspekten, die innerhalb der Kirche geschehen, aber da leiden wir ja nicht an der Kirche, sondern an den Sündern, die in der Kirche tätig sind. Also auch da, glaube ich, würde uns auch manches Mal gut tun, wenn wir Maria betrachten, wie sie mit den Dingen umgeht, damit bei uns viele Aufgeregtheiten vermieden werden. Und ich glaube, dass notwendig ist, dass wir immer wieder stark den Blick auf den Herrn richten, ins Gespräch zum Herrn gehen, so dass wir von dem den Rat erholen. Ich sage manchmal, lesen Sie nicht so viele Ratgeber aus irgendwelchen Broschüren oder Zeitschriften, sondern gehen Sie zum Herrn und sprechen mit ihm. Dann werden Sie und er sicherlich das Beste für das Kind entdecken und nicht einfach, weil jetzt der Politiker findet, man muss diese Schulform fördern oder der Doktor dieses sagt, dass das jetzt das Beste für mein Kind ist, sondern zu schauen, was ist eigentlich das, was mein Kind jetzt am nächsten braucht.
Woran ich, also was mir einfach sehr, sehr haften geblieben ist, ist jetzt, eigentlich ist es ja eine Zumutung, was Gott mit Maria macht. Also er mutet ihr ja wirklich eine ganze Menge zu. Ledige Mutter und dann die ganze Schwangerschaft und vielleicht das Tuscheln hinter ihrem Rücken und dass der Josef ihr vielleicht noch abhaut, das hat ja Gott dann auch noch verhindert durch einen mächtigen Traum. Aber er mutet ihr wirklich eine Menge zu. Und die Maria ist ja nicht blöd, die wusste ja, was da auch auf sie zukommt mit der Verantwortung als Mutter etc. Und trotzdem stimmt sie ein Loblied an, als sie die Elisabeth trifft. Und die Elisabeth stimmt damit ein, weil als ältere Frau noch ein Kind zu bekommen, sie hatten es auch sehr schön ausgebreitet, die hatte ihre Lebensplanung schon abgeschlossen, hat sich gedacht, naja, jetzt machen wir das so und so und hatte eigene Pläne. Und auf einmal kommt alles anders. Gott mutet uns eine Menge zu und die Antwort dieser beiden Frauen ist erstmal ein Loblied anstimmen. Was heißt denn das jetzt für uns?
Also das heißt, dass Gott uns sehr viel zutraut. Ich glaube gar nicht, dass er uns so viel zumutet,
aha,
sondern dass er uns sehr vieles zutraut und viel mehr zutraut, als wir uns oft zutrauen. Und dass in dies, also die Kirche ist so beeindruckt von diesem Loblied Mariens, dass die Kirche jeden Abend im Stundengebet dieses Loblied seit bald am Anfang der Kirche singt. Das heißt, es ist eigentlich die Grundbotschaft Mariens, egal was passiert, lobe als erstes mal den Herrn. Ja, und dann frage nicht lange, so wie der Zacharias, das kann doch gar nicht sein, wir sind doch schon so alt, sondern zu sagen, wie wird's geschehen? Dass wir praktisch die Offenheit haben, dass wir den Herrn es machen lassen, weil wir wissen, wenn es der Herr macht, dann wird's gut. Und das können wir, glaube ich, wirklich einüben, indem wir in diesen Lobpreis gehen und nicht in diese gerne auch im deutschsprachigen Raum geliebte Problemorientiertheit, dass wir sagen, ah, was passiert denn da und Mensch, das ist schwierig und das ist ja furchtbar und so. Ich meine gar nicht, dass man nicht nüchtern auch Dinge betrachten soll. Das ist ganz klar. Man muss sich auch schauen, wie viel können wir ertragen, verkraften, wie viel Raum und Platz und all diese Sachen. Ganz notwendig. Aber letztendlich doch zu sagen, und dein Wille geschehe, wie wir es im Vaterunser jeden Tag beten, dein Wille geschehe. Und ich weiß, dass sein Wille immer das Bessere beinhaltet, auch wenn es äußerlich vielleicht manchmal eben sehr schwer ist. Diese Verborgenheit Gottes können wir ja manchmal nicht ertragen. Wir können auch manchmal unsere Kinder nicht ertragen, weil das Glück, was wir uns erwartet haben, vielleicht wenn dieses Kind so ist oder ganz anders ist, als ich es mir gedacht habe, ich merke es nicht, dass es wirklich ein Geschenk ist, sondern es ist mir eine Last. Und doch ist der Herr auch mit von der Partie. Papst Benedikt hat bei seinem Besuch vor dem Turiner Grabtuch von der Verborgenheit Gottes gesprochen am Karsamstag. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir mit Maria an diesem Karsamstag erleben. Gott ist verborgen, er ist zwar tätig in ihm hinabsteigen in das Reich des Todes, aber für unsere Augen ist er verborgen. Auch am Kreuz, da sagt zwar Jesus, dass er dort verherrlicht wird und die Verherrlichung am Kreuz beginnt, was für uns ja unglaublich ist. Wir würden ja denken, der Palmsonntag wäre vielleicht der Anfang der Verherrlichung. Jesus sagt, am Kreuz, wenn das geschieht, dann ist das Menschensohn verherrlicht. Also auch da zu entdecken, dass Gott häufig noch stärker nahe ist im Verborgenen, als dort, wo wir prachtvoll im Gefühl was weiß ich, was Tolles erleben. Da ist er natürlich auch da, aber eben auch wirklich dort, wo ich eigentlich denke, Herr, warum jetzt dieses? Und dann zu sagen, loben und preisen, egal was ist, wir loben dich, weil das führt uns dazu, zu entdecken, was du uns dadurch zeigen und schenken willst. Und das auch langfristig und nicht nur von heute auf morgen.
Pater Hubertus, können Sie all das noch in den priesterlichen Segen irgendwie mit hineinnehmen und zusammenfassen?
Das mache ich sehr gerne. Es tut mir jetzt leid, dass die Zuschauer, Zuhörer keine Möglichkeit hatten. Aber wir schließen es einfach ins Gebet mit ein.
Ja, bitte.
Und wir dürfen es auch vergewissert sein, dass Sie da dabei sind. Herr himmlischer Vater, du hast Jesus Christus in die Welt geschenkt, damit die Welt erlöst werde. Und du hast Maria als seine Mutter erwählt und sie hat ihr Ja dazu gesprochen. Und so bitten wir dich für alle Menschen, die Eltern geworden sind, dass du sie segnest und ihnen auch das rechte Wort zur rechten Zeit schenkst, ihnen den Mut und das Vertrauen schenkst, dass sie mit ihrem Kind auch gelassen umgehen dürfen, dass sie vieles nicht einfach planen und zwangsmäßig machen müssen, sondern dass sie im Vertrauen auf dich die rechten Schritte gehen. Wir bringen dir aber auch all diejenigen, die sich danach sehnen, Eltern zu werden und das nicht werden, schenk ihnen auch da Vertrauen und Geduld und auch das Vertrauen der heiligen Elisabeth, dass das so, wie es wird, auch zum Guten wird, dass sie auch erfahren, dass Mutterschaft zu leben bedeutet, deinen Willen zu tun, den Willen des Vaters zu tun. So lade alle ein, dass sie nicht einfach auch unter dem Mangel leiden, sondern dass sie auch in ihrem Alltag, in ihren Betrieben, in ihren Vereinen Mutterschaft im guten Sinne des Wortes leben können. Wir bringen dir auch all die Mütter, die in großer Sorge sind um ihre Kinder. Wir bringen dir auch besonders diejenigen, die Sorge haben, weil sie ein Kind empfangen haben und verzweifelt sind und nicht wissen, was sie damit tun sollen. Wir bringen dir auch die verzweifelten Eltern, die erfahren, dass ihr Kind krank ist. Schenke ihnen allen diese Kraft und den Mut und das Vertrauen, dass sie mit dir zusammen für dieses Kind da sein dürfen und Ja zum Leben sagen an diesem Tag und an allen Tagen, wo es notwendig ist. Herr, so begleite auch alle Erziehenden, dass sie in guter Weise wirklich den Kindern zum Heile dienen und somit auch eine Erfahrung des Geborgenseins haben. So segne und behüte alle, die sich jetzt auch einschließen wollen und die wir nicht genannt haben, deine heilige Kirche, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Herzliches Vergelt's Gott, Pater Hubertus.
Segen Sie, Herr Müller.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und die Sendung nochmal in ganzer Länge hören wollen, der freudenreiche Rosenkranz sozusagen als Ratgeber für Eltern, wie es Pater Hubertus so schön ausgebreitet hat, können Sie das im Nachtprogramm von Radio Horeb tun. Heute Abend ab 23 Uhr wird diese Lebenshilfesendung wiederholt. Oder Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst oder auch direkt von unserer Website www.horeb.org. Dort können Sie sich eine CD bestellen. Wenn Sie Fragen zum Empfang von Radio Horeb oder zu Radio Horeb allgemein haben, wenn Sie jetzt gerade zum ersten Mal zum Beispiel zugeschaltet haben, wissen wollen, was ist überhaupt Radio Horeb etc., der Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen zur Verfügung. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.